Damit hatte niemand gerechnet. Es war erst 2 Tage her, dass die Menschen in Jerusalem zugesehen hatten, wie Jesus als Ketzer und Aufrührer gekreuzigt wurde. 3 Jahre lang war Jesus durch Israel gereist. Er hatte gepredigt, gelehrt, Kranke geheilt und Hungrige gespeist. Er hatte Stürme gestillt und Dämonen ausgetrieben. In dieser Zeit hatte er die Herzen der Menschen gewonnen und die religiösen Führer der damaligen Zeit vor den Kopf gestoßen. Und wenn am vergangenen Freitag jemand unter den Anwesenden auf einen Sieger in diesem Konflikt gewettet hätte, dann hätte er ganz sicher gegen Jesus gesetzt. Sie hatten schließlich zugesehen, wie er geschlagen wurde. Sie hatten zugesehen, wie ihm die Dornenkrone in den Kopf gestoßen wurde. Sie hatten zugesehen, wie er ans Kreuz genagelt wurde. Und sie hatten gesehen, wie er dort in der Sonne hing, bis er schließlich starb. Er war tot. Und das war völlig unerwartet gewesen. Aber es war eine unwiderlegbare Tatsache. Sie hatten nicht nur davon gehört, dass er gestorben war. Sie hatten ihn sterben sehen. Es war das unerwartete Ende einer Woche, die am vergangenen Sonntag noch so verheißungsvoll begonnen hatte. Es war das unerwartete Ende eines Mannes, der als Sohn Gottes und Retter Israels bezeichnet wurde, bis er schließlich tot am Kreuz hing. Johannes zählte diejenigen auf, die beim Tod Jesu am nächsten am Kreuz standen. Wir sehen seine Liste in Johannes 19, Vers 25. Dort heißt es: Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Diese 4 Frauen hatten Jesus begleitet während seinem Wirken und bis zu seinem qualvollen Ende. In Lukas 23, Vers 55 und 56 lesen wir, was dann als nächstes mit ihnen geschah. Dort heißt es: Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa, und beschauten das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben. Und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz. Es waren diese Frauen, die bei Jesu Kreuzigung für ihn da waren, so gut sie konnten. Es waren diese Frauen, die beobachteten, wo Jesus hingebracht wurde. Und es waren diese Frauen, die alles dafür vorbereiteten, Jesus die letzte Ehre zu erweisen. All das waren Frauen. Und das war unerwartet. Diese Frauen waren es, die am frühen Sonntagmorgen in der Erwartung zum Grab gingen, den Leichnam ihres Freundes zu finden, um ihn zu salben. Aber stattdessen fanden sie völlig unerwartet ein leeres Grab, in dem ein leeres Leichentuch lag. Und so wurde an jenem Sonntagmorgen vor so vielen Jahren dem Feind der Sieg entrissen. Aus Tränen der Trauer wurden Tränen der Freude. Und das Wochenende, das am Freitag auf so unerwartete Weise begonnen hatte, fand am Sonntag ein noch unerwarteteres Ende. Aber lasst uns zusammen den Bericht aus Lukas 24 lesen. Lukas 24, die Verse 1 bis 11. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen 2 Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am 3. Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz. und sie glaubten ihnen nicht. Christus ist auferstanden. Damit hatten sie am Freitag nicht gerechnet. Am Freitag waren die Hoffnungen und Träume der Jünger zerschlagen worden. Denn als sie Jesus sterben sahen, starben all ihre Hoffnungen und Träume mit ihm. Sie hatten am Freitag etwas anderes erwartet. Vielleicht das Volk, das sich erhebt, um Jesus zu verteidigen. Oder einen Blitz, der die Römer dem Erdboden gleich macht. Oder ein Heer von Engeln, das aus den Wolken herabsteigt, um Gottes Sohn gerade noch rechtzeitig zu retten. Sowas hatten sie erwartet. Aber nichts von all diesen Dingen war geschehen. Und stattdessen mussten sie mit ansehen, wie Jesus gedemütigt und geschlagen wurde. Und schließlich starb. Doch das war noch nicht alles. Denn wenn Jesus sterben konnte, dann starb alles, was er ihnen zugesagt hatte, mit ihm. Alles, was er darüber gesagt hatte, der Sohn Gottes zu sein, jedes Versprechen, das er über das ewige Leben gegeben hatte, jede Behauptung, die er über die Vergebung gemacht hatte, jede dieser Zusagen starb dort am Kreuz. All diese Dinge starben mit ihm und wurden als falsch erwiesen. Er wurde als falsch erwiesen. Als falscher Prophet. Es sollte noch Jahre dauern, bis Paulus die folgenden Worte an die Gemeinde in Korinth schreiben würde. Aber ich bin sicher, dass den Jüngern am Samstag nach Jesu Tod ganz ähnliche Worte durch den Kopf gingen und ihre Herzen und ihre Seelen bedrückten. Paulus schreibt nämlich in 1. Korinther 15, in den Versen 17 bis 19, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Alles war verloren. Alles war nichtig. Jesus war tot und damit war bewiesen, dass alles gelogen war. Es war alles gelogen. Der Glaube der Jünger war nichtig und sie waren nun die elendsten unter allen Menschen. Aber hört nochmal auf den Bericht von der Auferstehung. Dieses Mal aus Matthäus. Matthäus 28, Vers 1 bis 7. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Ist es euch aufgefallen? Ist euch aufgefallen, was der Engel in Vers 6 zu den Frauen gesagt hat? Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Das ist der Grund dafür, warum Paulus seine Worte an die Korinther mit dem Wort aber fortsetzen konnte. Jesus hat getan, was er gesagt hat. Denn nach dem aber kommt die Wahrheit. Erinnert euch an 1. Korinther 15, Vers 17 bis 19. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Doch Paulus endet nicht mit Vers 19. Stattdessen fährt er in 1. Korinther 15, Vers 20 mit den Worten fort. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Das ist der große Wendepunkt. Das ist der große Wendepunkt für alles, für die ganzen Probleme, die die Jünger hatten. Denn wenn er von den Toten zurückgekommen ist, so wie er es gesagt hatte, dann sind auch alle seine anderen Versprechen gültig. Die Sache mit dem Zurückkommen von den Toten war schließlich das Schwierigste unter all seinen Versprechen. Und so sind alle Zusagen, die Jesus gemacht hat, die Ruhe, die er versprochen hat, der Friede, den er versprochen hat, die Vergebung, die er versprochen hat und das ewige Leben, das er versprochen hat. All diese Zusagen sind durch die Auferstehung abgesichert, bestätigt und bewiesen. Am Freitag konnte mit all dem nicht mehr gerechnet werden, weil Jesus gestorben und in ein Grab gelegt worden war. Aber weil er nicht tot geblieben, sondern von den Toten auferstanden ist, so wie er es versprochen hatte, haben wir die Gewissheit, dass er auch alle seine anderen Versprechen einhalten wird. Und somit gab es an diesem Ostersonntag eine unerwartete Zusage. Eine Zusage, mit der nach Karfreitag niemand mehr gerechnet hatte. Doch es gab an diesem Ostersonntag noch mehr Unerwartetes. Denn auch er hatte nicht damit gerechnet. Immerhin hatte er geleugnet, seinen Freund überhaupt zu kennen, als dieser ihn am meisten brauchte. Er war ein treuloser Freund, wie auch wir vielleicht den einen oder anderen treulosen Freund kennen, der einen im Stich lässt, wenn man ihn am meisten braucht. Jemand, der einen ignoriert und die Freundschaft leugnet. So jemand war er. Er war ein treuloser Freund. Aber auch auf ihn wartete etwas Unerwartetes. Kehren wir dazu zurück zum Bericht von der Auferstehung. Dieses Mal in Markus 16, Vers 1 bis 7. Dort steht, und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt haben. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Habt ihr es gehört? Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus. Sagt seinen Jüngern und Petrus. Ihr erinnert euch doch an Petrus, oder? Petrus, der einer der zwölf war. Petrus, der zum inneren Kreis gehörte. Petrus, der einer der engsten Freunde Jesu war. Petrus, der auf dem Wasser ging. Petrus, der anbot, für Jesus zu sterben. Petrus, der im Garten ein Schwert ergriff und versuchte, die abzuwehren, die geschickt wurden, um seinen Freund zu verhaften. Petrus, der leugnete, Jesus überhaupt zu kennen. Nicht einmal, nicht zweimal, ganze dreimal. Jesus war verhaftet worden. Seine Anhänger hatten sich zerstreut. Bis auf zwei waren alle verschwunden. Johannes und Petrus folgten Jesus, aber nicht gemeinsam. Wir wissen nicht, ob Johannes gefragt wurde, ob er Jesus kenne. Und wenn ja, wissen wir nicht, wie er darauf reagiert hat. Aber wir wissen, was bei Petrus geschah. Und zwar aus erster Hand. Das Markus-Evangelium wurde von einem Mann namens Johannes Markus geschrieben. Aber auch wenn er der Verfasser war, diente er lediglich als Sekretär für jemand anderen. Für jemanden, der ein Augenzeuge von allem war, was Jesus getan hatte. Und dieser jemand war Petrus. Lasst uns mit diesem Gedanken im Kopf den Bericht des Petrus über die Geschehnisse am Freitag lesen. Und wir finden diesen Bericht in Markus 14, ab Vers 66. Und Petrus war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden des Hohenpriesters, Und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sprach, und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. Er leugnete aber und sprach, ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof an der Hahnkrähte. Und die Magd sah ihn und fing abermals an, denen zu sagen, die dabei standen, das ist einer von denen. Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabei standen, abermals zu Petrus. Wahrhaftig, du bist einer von denen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus in das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen. Komm schon, Petrus, was ist hier los? Das ist Jesus, derselbe Jesus, der dich vom Fischer zum Menschenfischer gemacht hat. Derselbe Jesus, der auf dem Wasser ging, die Hungrigen speiste, deine Schwiegermutter heilte und Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Du kennst ihn nicht? Du hast die letzten 3 Jahre mit ihm gelebt und kennst ihn nicht? Ihr habt zusammen gegessen, seid zusammen gereist, habt zusammen gelacht und du kennst ihn nicht? Er hat gelehrt, du hast gelernt. Hast du vergessen, dass du ihn kennst? Was ist es, an das du dich nicht erinnern kannst? Ist es, als du in Lukas 9, Vers 20 gesagt hast, du bist der Christus Gottes? Oder als du in Matthäus 14, Vers 33 gesagt hast, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. An was kannst du dich nicht erinnern? Petrus, hast du auch nur die geringste Erinnerung daran, dass du in Markus 14 zu Jesus gesagt hast, und wenn sie alle Ärgernis an dir nehmen, so doch ich nicht. Ein bisschen später, auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Hast du all das vergessen? Es scheint so. Denn Petrus hat ihn verleugnet. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal. Und wenn Jesus im Grab geblieben wäre, dann hätte Petrus von diesem Moment an ein Leben der Niederlage geführt. Ein treuloser Freund, der aufgegeben hat und weggelaufen ist. Der Jesus im Stich gelassen hat, als der ihn brauchte. Sich in Schuldgefühlen, Selbstmitleid und Trauer suhlend, erwartete Petrus, den Rest seines Lebens so zu leben. Geplagt von seinem Versagen. Denn genau so hätte er gelebt, wenn Jesus im Grab geblieben wäre. Aber Jesus blieb nicht im Grab. Und als die Frauen das Grab leer vorfanden, da genügte es nicht, dass der Engel ihnen sagte, dass Jesus von den Toten auferweckt war. Der Engel sagte ihnen in Markus 16, Vers 7, geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus. Das war unerwartet. Sagt es seinen Jüngern und Petrus. Sagt es ganz besonders Petrus. Petrus soll es unbedingt erfahren. Petrus muss das wissen. Besonders Petrus. Petrus, der ihn verleugnet hatte. Petrus, der geschworen hat, dass er ihn nicht kennt. Petrus, der sich von ihm abgewandt hatte, als er ihn am meisten brauchte. Petrus, der treulose Freund. Jesus brauchte Petrus nicht, um für ihn zu kämpfen. Jesus brauchte Petrus nicht, um ihn vor den römischen Soldaten zu retten. Jesus brauchte Petrus nur, um da zu sein. Jesus wollte Petrus in der Menge sehen. Er wollte wissen, dass diese 3 Jahre nicht vergeudet waren. Er brauchte Petrus nicht, um für ihn zu sterben. Er brauchte Petrus nur, um für ihn zu leben. Und Petrus leugnete, dass er ihn jemals gekannt hatte. Und als Jesus am Kreuz hing, ihm das Blut von der Dornenkrone in die Augen tropfte, als er sich an den durch die Handgelenke getriebenen Eisennägeln hochzog und Vater, vergib ihnen, sagte, da suchte er auch Petrus und fand ihn nicht. Und dennoch meinte er auch ihn. Mark Twain hat gesagt, Vergebung ist der Duft, den das Veilchen über die Ferse verströmt, die es zertreten hat. Und so etwas in der Art war auch hier der Fall. Als Jesus auf die blickte, die ihn verurteilten, er sah auf diejenigen, die seinen Tod forderten und auf diejenigen, die diesen Forderungen nachgaben, auf diejenigen, die ihn verrieten und auch auf diejenigen, die ihn verleugneten. Er sah auf sie und vergab ihnen. Doch diese Vergebung wäre wertlos, wenn sie nicht von einem käme, der die Macht hat, zu vergeben. Sie wäre wertlos, wenn sie nicht von einem käme, der die Macht hat, den Tod zu besiegen. Ohne die Auferstehung wäre diese Vergebung wertlos gewesen. Es wären einfach nur noch mehr Worte eines Propheten gewesen, der sich durch seinen Tod als falsch erwiesen hat. Aber als Jesus aus dem Grab heraustrat, wurde alles, was er gesagt hatte und alles, was er gelehrt hatte, als richtig erwiesen. Und somit wurde auch seine Vergebung zu einer Gewissheit. Hast du Jesus jemals verleugnet? Vielleicht mit deinen Worten oder mit deinem Verhalten? Bist du ein treuloser Freund gewesen? Hast du dich gefragt, ob Jesus dir jemals vergeben kann? Die Antwort ist ja. Er kann dir nicht nur vergeben, er will dir auch vergeben. Und seine Auferstehung beweist, dass er die Macht hat, dir zu vergeben, wenn du das willst. Als Petrus erkannte, was er getan hatte, sagte die Bibel, brach er zusammen und weinte. Das war Reue. Es tat ihm leid, was er getan hatte. Und genauso muss es auch uns leid tun, was wir getan haben. Es ist schwer zu sagen, es tut mir leid, bitte vergib mir. Aber genau das ist nötig. Wir Menschen untereinander, aber ganz besonders eben auch wir Menschen Gott gegenüber. Denn Vergebung ist für jeden von uns möglich, auch für treulose Freunde. Aber zuerst müssen wir unser Unrecht anerkennen und bereuen, dass wir es getan haben. Es darf uns nicht nur leid tun, dass wir erwischt wurden. Es muss uns leid tun, dass wir Jesus enttäuscht haben, so wie es Petrus leid tat. Denn dann können wir Vergebung bekommen, wie sie Petrus gefunden hat. Und so brachte dieser Sonntag für Petrus und für jeden von uns eine unerwartete Vergebung. Aber es geht noch weiter. Auch sie hatten es nicht erwartet. Naja, vielleicht hatten sie etwas erwartet, aber nicht das. Es war der Tag nach der Kreuzigung, der Tag, nachdem Jesus gestorben war und der Tag, nachdem Jesu Leichnam in das Grab gelegt worden war. Und wir lesen den Bericht in Matthäus 27, Vers 62 bis 66. Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgt, kamen die hohen Priester mit den Pharisäern zu Pilatus und sprachen, Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum befiehl, dass man das Grab bewache bis zum 3. Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach zu ihnen, da habt ihr die Wache, geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Habt ihr es mitbekommen? Am nächsten Tag, also am Sabbat, gingen die führenden Priester und Pharisäer zu Pilatus. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Priester und Pharisäer ihre eigenen Sabbatvorschriften missachteten. Dabei war das genau das, was sie Jesus immer wieder vorgeworfen hatten, als er am Sabbat heilte. Erinnert euch dran, dass die Frauen nicht einmal losziehen konnten, um den Leichnam ihres Freundes für das Begräbnis vorzubereiten, aus Angst, den Sabbat zu brechen. Nein, sie konnten nicht, sondern warteten bis zum frühen Sonntagmorgen, weil sie sich an die Vorschriften der Priester und Pharisäer halten mussten. Und was taten die Priester und die Pharisäer? Sie brachen ihr eigenes Gebot. Nachdem Jesus verhaftet worden war, lesen wir in Johannes 18, Vers 28 noch folgenden Bericht über die Priester und die Pharisäer. Dort heißt es, da führten sie Jesus von Kaiphas zum Prätorium. Es war früh am Morgen und sie gingen nicht hinein, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen können. Am Freitagmorgen wollten sie sich nicht mit Pilatus treffen, weil sie Angst hatten, dass sie sich verunreinigen würden. Und doch finden wir am Samstagmorgen, dem Sabbat, die religiöse Elite vor Pilatus stehen. Und das war ja nicht mal irgendein Sabbat. Wir lesen in Johannes 19, Vers 31, weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten, den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen werden. Pilatus muss gespürt haben, wie wichtig dies für sie war. Für ihn selbst war es nur ein weiterer Gefallen, den er in die Gefallenkiste für eine spätere Rückforderung steckte. Aber für die Priester und die Pharisäer war es ein wichtiges Anliegen. So wichtig, dass sie gegen ihre eigenen Prinzipien verstoßen. Also erfüllte Pilatus ihnen den Gefallen. Genauso wie auch den Gefallen, um den sie ihn schließlich am Sabbat baten. Das Grab wurde mit dem römischen Siegel gesichert. Und dann wurden Wachen aufgestellt, um sicherzugehen, dass das Grab nicht angetastet wurde. Die Priester und Pilatus nahmen die Sache sehr ernst. Und als die Wachen erst einmal postiert waren, rechneten sie nicht mehr damit, dass etwas schiefgehen könnte. Doch es geschah Unerwartetes. Und wir nehmen die Geschichte in Matthäus 28, Vers 11 bis 15 wieder auf. Dort heißt es, als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den Hohenpriestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Jesu Auferstehung hatten sie nicht erwartet. Und so mussten die Autoritäten mit einer unerwarteten Erklärung ankommen. Und leider gibt es selbst in den heutigen Gemeinden noch Menschen, die diese Lüge glauben. Aber Jesus ist tatsächlich auferstanden. Sie alle hatten nicht damit gerechnet. Keiner hatte damit gerechnet. Als Jesus starb und begraben wurde, dachten die Jünger, die Geschichte sei zu Ende. Sie dachten, die Mission sei gescheitert. Sie wollten zurück zu ihren Fischernetzen und Zollhäuschen, zurück zu ihren Familien und ihren Job. 3 Jahre lang hatten sie den Verheißungen Jesu geglaubt und sich erlaubt, von dem zu träumen, was sein könnte, statt von dem, was war. Aber jetzt war das Ewige erledigt und jetzt mussten sie zum Alltäglichen zurückkehren. Der Traum war ausgeträumt. Aber lasst uns noch einmal einen Blick in die Auferstehungsgeschichte werfen. Und zwar in Johannes 20, die Verse 19 bis 21. Dort heißt es, am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Habt ihr das kapiert? Jesus hat seine Jünger nicht einfach weggehen lassen. Er hat sie nicht wieder in ihr altes Leben entlassen. Stattdessen hat er sie auf eine Mission geschickt. Er sandte sie aus, um all die Dinge zu erledigen, zu denen er auf die Erde gesandt worden war. Und heute, am Ostersonntag 2021, hat Jesus für seine Jünger immer noch denselben Auftrag. Auch uns heute noch sagt Jesus, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus sendet dich und mich. Während der Freitag uns also ein unerwartetes Ende beschert hat, ist das Geschenk des Sonntags ein unerwarteter Anfang. Die Auferstehung Jesu ist eine Einladung, seine Gnade zu erfahren und eine Aufforderung, die Welt zu verändern. Es war wahrlich ein unerwartetes Wochenende. Niemand hatte damit gerechnet, dass Jesus dort am Kreuz sterben würde. Und niemand hatte damit gerechnet, dass Jesus wieder auferstehen würde. Doch beides geschah. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Bei ihm müssen wir immer das Unerwartete erwarten. Wo stehst du heute Morgen? Bist du bereit, Jesu Einladung anzunehmen? Bist du bereit, seine Vergebung anzunehmen? Und bist du bereit, seinen Auftrag anzunehmen? Die Geschichte endet mit einem unerwarteten Anfang, weil wir bei Jesus immer und zu jeder Zeit das Unerwartete erwarten müssen. Amen.